Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Hallihallo, Hallöchen. Willkommen zurück zu unserer Sendung Der Elefant im Raum mit dem lieben Martin. Und ausgerechnet heute müssen wir nochmal die Katharina entschuldigen, die sich an der Corona-Welle aktiv beteiligt und deswegen heute leider nicht da sein kann. Ich dachte oder ich habe am Wochenende gelesen, die Corona-Welle wird etwas weniger und in München gehen die Zahlen auch zurück. Aber man hat das Gefühl, es ist irgendwie überall noch jeder krank, oder? Wie ist es bei euch so in den Umgebungen? 10% habe ich gehört, sind krank.
Okay. Jetzt so reine Empirie war es vor 4 Wochen schlimmer als jetzt, sagen wir ja. So. Ja, hallo zusammen mit dieser schönen Statistik inklusive besonderer Kategorien personenbezogener Daten von eigentlich hier Anwesenden.
Genau, gut, dass wir darüber sprechen. Genau. Das kannst du über einen US-Anbieter streamen. Ja. Wir sind schon mitten im Thema Contract entlang unserer Customer Journey. Vor 2 Wochen war ja das Input-Thema. Heute geht es um Fragen. Vielen Dank für eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Wir haben sie sortiert, gewichtet, umgeschrieben und der Martin hat einen guten Vorschlag gemacht, wie ich finde, und zwar die Fragen so zu sortieren, dass sie entlang der Journey des Vertrages gestellt werden. Und da gehen wir jetzt so ein bisschen durch. Gibt es noch irgendwas, Martin, was dir eingefallen ist so in den letzten 2 Wochen, was du noch gerne so als Input mitgeben würdest, bevor wir in die Fragen einsteigen?
Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, wir kommen tatsächlich an fast allem, was wir in der letzten Woche besprochen haben, vorbei. Und also, wenn wir uns an unsere zeitlichen Vorgaben halten und nicht ins Plaudern kommen. Und insofern, glaube ich, gibt es jetzt nichts, was ich da jetzt unbedingt noch nachtragen muss vom letzten Mal.
Okay, dann starten wir.
Sogar auch nicht bestimmte Einblicke, Martin, die du durch unser Gespräch bekommen hast. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, ich habe sogar ein Aha-Erlebnis dadurch bekommen.
Ja, stimmt. Nein, also jetzt aus den Fragen auch und auch aus euren Gesprächen oder aus unserem Gespräch von vor 14 Tagen wird mir bewusst, es ist tatsächlich sehr häufig ähnliche Themen und es betrifft einfach sehr, sehr viele Leute und dafür finde ich es wiederum erstaunlich, wie wenig darüber öffentlich gesprochen wird. Also wir sprechen natürlich die ganze Zeit darüber, wie man Verträge schließt und was man da so zu beachten hat und haben so unsere Erfahrungen, manche mehr, manche weniger, aber es scheint mir schon ziemlich viel einfach Trial and Error zu sein auf Unternehmerseite, wie man jetzt mit diesem Thema umgeht. Und ein offenes Gespräch dazu führe ich außerhalb der Juristenkreise eigentlich nicht. Ich habe mal einen Podcast aufgenommen mit dem Martin Twellmeier von Optilize. Muss ich mal nachgucken, ob ich noch rausfinde, welche Folge das ist, wo wir genau darüber aber mal gesprochen haben, wie das eigentlich aus Unternehmersicht ist. Und das war auch schon ein sehr erhellendes Gespräch, das ist ja dann auch wieder ein bisschen so eine Lücke. Wir kriegen ja auch immer nur mit, was wir mitkriegen, ne? Und wenn dann die Mandanten dann anschließend was ganz anderes verhandeln oder ganz andere Schwerpunkte setzen und auch ganz andere Schlüsse ziehen aus einzelnen Begebenheiten, das merken wir ja nicht als Berater, die dann vielleicht zwischendurch mal dabei sind. Aber insofern muss ich leider sagen, Patrick, das riesige Aha-Erlebnis gab es bei mir nicht. Es ist eher so, dass eure Fragen schon sehr in die Richtung dessen gehen, was wir tatsächlich mehr oder minder täglich haben. Ja.
Also mir ist gerade schon ein weiteres Aha-Erlebnis gekommen. Ich sollte keine Frage stellen, weil sonst kommen wir ins Plaudern und können wir unseren Timeline nicht einhalten.
Gut, dass ich nicht nach Aha-Erlebnissen bezahlt werde, sondern nach Zeit.
Das bringt mich zu einem Punkt, der eigentlich unter Sonstiges in der Struktur war, aber den ich ganz gut fand, so als Inputpunkt und als Einstiegspunkt. Die Frage kommt von Felix und es sagt, ich habe ja kein Jura studiert, muss aber in Vertragsverhandlungen auch mal ohne Anwalt wissen, was grob okay ist und was nicht geht. Gibt es ein Buch, YouTube oder irgendwas, wo man in irgendeiner überschaubaren Zeit von 4 bis 20 Stunden auf ein gutes Basisverständnis kommt? Die Frage, da bin ich tatsächlich schon häufiger drüber gestolpert, auch in anderen Themenbereichen. Gibt es da irgendwas, was du so als Input, was dir da einfällt?
Ich hatte gehofft, wir kommen zu der Frage nicht, weil so,
deswegen war sie ganz hinten.
Genau, jetzt habe ich sie ganz nach hinten gestellt. Weil es einfach, ich meine, es gibt ja dieses Jurastudium nicht umsonst. Und es ist auch so, dass Leute, die 4 Jahre Jura studiert haben oder 5 und anschließend 2 Jahre Referendariat gemacht haben, dann hier frisch als Anwalt anfangen, genauso weit sind wie Felix, was Vertragsgestaltung angeht. Lernt man durch Praxis. Und deshalb habe ich auch gesagt, es gibt erfahrene Unternehmer, die wissen ganz genau, worauf es ankommt bei Verträgen. Und die haben sich bestimmt kein YouTube-Video angeschaut, sondern die waren einfach dabei, wie ihre Chefs früher Verträge verhandelt haben. Oder es geht ja gar nicht so sehr um das jetzt immer das harte Verhandeln, aber einfach Erfahrungen, was läuft schief und was nicht. Ich habe tatsächlich ein ganz bisschen rumgefragt und recherchiert. Jetzt sozusagen das Einstiegsbuch, vielleicht muss ich mal eins schreiben, B2B-Verträge verhandeln, habe ich jetzt nicht ausmachen können, als jetzt den Tipp, den ich jetzt darum geschützt hätte, geben können. Und irgendwie einen coolen YouTube-Kanal, ehrlich gesagt auch nicht. Es ist viel, ich meine, wir waren ja jetzt beim letzten Mal, ich will nicht sagen vage, aber vieles von dem, was ich gesagt habe, war ja immer Abwägung. Ne? Ihr müsst euch halt entscheiden, wollt ihr es sehr detailliert haben, dann dauert es lange, oder wollt ihr es quick and dirty, dann ist es vielleicht nicht so gut und nicht so auf den Punkt, aber dafür habt ihr schneller Umsatz, weil eure Kunden schneller an Bord sind. Und diese Abwägung muss man immer wieder machen. Und ein grobes Verständnis, ehrlich gesagt, ist die traurige Wahrheit dann eben auch, dass man da auch investieren muss in externe Beratung. Es geht halt manchmal ohne Juristen nicht. Ja, nicht umsonst haben große Unternehmen, große Rechtsabteilungen oder externen Rat bei Vertragsverhandlungen. Das ist schon so. Kommen wir an einer anderen Stelle auch nochmal drauf, wo mir wichtig ist oder wo ich so ein bisschen erläutern kann, warum ein vernünftiger Vertrag wichtig ist und der das gar nicht so einfach ist, das so hinzukriegen.
Ja, mir ist so in Erinnerung geblieben von meinem ersten Job, wo ich mit mehr Verträgen zu tun hatte, dass mein Chef sich an eine Formulierung erinnert hat, auf die er immer besonders geachtet hat. Und das hieß, glaube ich, auf erstes Verlangen oder irgendwie sowas. Und dann hat er gesagt, das ist so der Satz, den er bei jedem Vertrag, vor dem er bei jedem Vertrag Angst hat, beziehungsweise ihn streicht. Also es waren so Formulierungen, die ihm Erinnerung gegeben wurden, dass irgendwelche Sachen angefordert werden können, ohne dass es irgendwie Fristen oder Rücksprache oder irgendwie sowas gab. Und das war so meine Erinnerung an so einen Moment, wo jemand so Wissen über die Zeit aufbaut.
Ja, also das mag es geben. Es gibt eigentlich nur die Bürgschaft auf erstes Verlangen. Ne? Das ist so ein bisschen nach dem Motto, wenn jemand verpflichtet, sich eine Bürgschaft abzugeben, daher kommt es eigentlich für den Fall, dass der andere will. Ja, das ist sozusagen die einzige Voraussetzung, ich muss einmal rufen, einmal verlangen. Und ja, das ist natürlich blöd, wenn ich nachbessern muss, ohne dass der andere mir sagen muss, was ich alles falsch gemacht haben soll. Dann geht es natürlich so nicht aus Dienstleistersicht. Aber da könnten wir jetzt 20 Punkte nennen, ja, die man wahrscheinlich, wenn wir mal viel Zeit haben, nehmen wir uns mal so einen Vertrag, das wäre tatsächlich sinnvoll, ja, im Rahmen von einem Workshop oder so, sich mal anhand von 1 bis 5 Verträgen, die mal durchzugehen und zu besprechen, was kann denn da jetzt eigentlich passieren. Und da würde sicherlich das eine oder andere, Patrick, Aha-Erlebnis bei dem einen oder der anderen sich ergeben, ne? weil es natürlich so eine Sache, ach, das habe ich ja noch nie gesehen, das mache ich immer so, das war für mich kein großes Problem. Naja, aber vielleicht kommen wir ja ein paar Punkten noch vorbei, aber so die 7 Punkte, wenn du die beachtest, dann bist du safe, die wird es nicht geben.
Hier schon mal, schöne Grüße von Katharina für dich.
Okay, ja, gute Besserung, Katharina.
Liebe Grüße an alle, speziell an Martin. Ich wäre gerne dabei, schaue aber sehr gespannt zu. Und ich muss feststellen, schon 10 Minuten in der Zeit und schon haben wir ein Businessmodell, ein Workshop und ein Buch dabei rausgebracht. Eigentlich haben wir schon genug getan für heute, aber wir steigen natürlich gleich weiter, jetzt wieder ganz brav nach Martins Struktur. Fange ich mit der ersten Frage an. Heute, also geht es am Anfang um das Thema Vertragsschluss als solches. Und die Frage von Nina ist, manche Verhandlungen ziehen sich ja ewig hin. Woran merke ich, ob das jetzt vergeudete Zeit ist. Gibt es Punkte, woran man das merkt? Oder kann man sich eventuell schon mündlich einig sein, also in den großen Punkten? Kann man sich darauf berufen, wann ist ein Vertrag tatsächlich geschlossen, wenn man sich über die wichtigen Punkte einig ist, aber noch Details zum Beispiel verhandelt?
Ja, Riesenfeld, da könnten wir jetzt die verbleibenden 50 Minuten mit verbringen mit dieser Frage und auch sehr, sehr praxisrelevant. Und ich muss den Zeigefinger heben, ja, ist ja Video. Ja, schon Obacht dabei. Also es ist viele Projekte, die schief laufen oder schief gelaufen sind, die dann bei uns landen, nicht in der Vertragsverhandlungsphase, sondern eben danach, am Ende des Projektes oder während es im Scheitern begriffen ist, haben diesen Anfang genommen, ja, dass man sozusagen sagt, naja, wir fangen schon mal an, die einen wollen das Produkt unbedingt haben, wir hatten ja letztes Mal auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie viele verschiedene Player da dabei sein können bei so einer Vertragsverhandlung, die Fachabteilung, denen ist eigentlich Wurst, was im Vertrag steht, die wollen jetzt schnell an den Start bringen und das Tool nutzen oder die Services nutzen, der Dienstleister will im Prinzip auch anfangen und hat keine Lust darauf, dass da jetzt noch ewig verhandelt wird, denkt vielleicht auch, wenn wir jetzt hier schon mal anfangen, haben wir auch schon mal Macht des Faktischen, dann können sie keinen anderen mehr beauftragen, da sind wir ja schon drin, dann wird schon munter drauf losgearbeitet, es werden vielleicht sogar schon Rechnungen gestellt, manchmal je nach Professionalisierung des Auftraggebers auch bezahlt, aber der Vertrag steht noch aus. Ja, und darüber wird dann, da gibt es dann irgendwelche Haftungsklauseln oder Datenschutz oder. Und Ninas Frage ist, da haben wir nicht eigentlich schon einen Vertrag und ist es dann nicht eigentlich okay zu sagen, ach komm, lassen wir es halt einfach so laufen. Also, ob ein Vertrag geschlossen wird, richtet sich ja nach allgemeiner Teil des bürgerlichen Gesetzbuches. Man braucht zwei korrespondierende Willenserklärungen. Der eine muss ein Angebot machen, der andere muss Ja sagen. Und ja, wenn ich ein Angebot mache und die anderen fangen an zu arbeiten, dann wird in vielen Fällen man dazu kommen, oder ja, ich mache ein Angebot und die anderen sagen, na, fangt schon mal an, wird man in vielen Fällen dazu kommen zu sagen, ja, okay, klar, ist dann Vertrag geschlossen. Aber da sind natürlich nicht eure AGB drin, da sind nicht eure Haftungsausschlüsse drin, da sind nicht eure Fristen drin, da sind nicht die Mitwirkung des Kunden, die vereinbart ist, drin, sondern es ist allenfalls drin, ja, das muss man dann sehr genau auseinander dividieren, worüber waren sich denn die Parteien da einig? Manchmal gibt es ein Termsheet oder ein Letter of Intent, was vorher geschlossen wurde, und NDA, dann gibt es diese Sachen, gibt es noch und vielleicht den Preis, über den man sich geeinigt hat, den gibt es schon, aber alles, was man sonst gerne drin hätte als Dienstleister, gibt es nicht. Insofern schon ein erhebliches Risiko und ich kann eigentlich nur abraten davon, das so zu machen, wenn ich mir als Dienstleister nicht sehr, sehr sicher bin, am längeren Hebel zu sitzen und dann irgendwann mal sagen zu können, okay, dann lasse ich jetzt den Stift fallen, bis wir uns nicht doch einig sind und wir diese Haftungsklausel, von der ich euch von Anfang an berichtet habe, durchhaben, ja, oder bis wir uns einig sind über irgendwelche Lizenzbestimmungen, was ihr denn nun eigentlich mit der Software machen dürft, die wir jetzt hier munter produzieren. Also, ja, es ist manchmal ein Trugschluss, auch aus Dienstleistersicht, dass ich da jetzt anfange und jetzt alleine deshalb macht es faktisch schon am längeren Hebel sitze, da würde ich mich nicht immer drauf verlassen.
Aber wie ich letztes Mal gelernt habe, fällt man ja auf das BGB zurück. Also man hat den Vertrag geschlossen und alles, was nicht im Vertrag steht, ist ja dann gesetzlich geregelt. Was wäre denn in dem Fall Lizenz dann die gesetzliche Regelung?
Die gesetzliche Regelung im Falle Lizenz ist ja die Frage des Urheberrechts und die ist gar nicht schlecht für den Dienstleister, weil dann die Zweckübertragungslehre gilt. Das heißt, es wird nur übertragen, was man nach dem Zweck des Vertrages zwingend braucht. Und was man zwingend braucht, ja, da muss man jetzt wieder gucken, was ergibt sich denn aus den bisherigen Gesprächen. Ja, wenn ich zum Beispiel kein Vervielfältigungsrecht brauche, die gar keine Kopie lokal fertigen muss von der Software, dann gibt es das auch nicht. Wenn es eine Cloud-Lösung ist, dann gibt es halt praktisch gar keine Nutzungs- oder Lizenzrechte, sondern ich nutze die Software übers Internet as is. Ja, insofern wäre das ein Punkt, wo das für den Dienstleister, der die Software mitbringt oder entwickelt, gar nicht so schlecht. Ja, aber wenn es so ist, dass immer klar war, dass dort eine Quellcode-Überlassung stattzufinden hat und die jedenfalls mit für die, der Kunde ja mit der Software, die für ihn entwickelt wurde und nach Aufwand bezahlt werden soll, tun und lassen kann, was er will und das auch nötig ist, dann sind wir eher in einem Bereich, wo wo dann eben eine deutlich weitergehende Übertragung geschuldet ist. Und dann spricht man nachher über Dokumentation des Quellcodes, ob die ausreichend ist. Und da ist dann das Gesetz möglicherweise wieder strenger. Also das Gesetz, da steht natürlich nichts von Dokumentation des Quellcodes, aber das, was der Bundesgerichtshof irgendwann mal draus gemacht hat, aus dem, was in so einer, wie so eine ordentliche Software auszusehen hat.
Martin, da sprichst du einen interessanten Punkt an mit SaaS-Unternehmen, was heutzutage ein sehr standardmäßig verfasst ist. Schön, ich habe mein Unternehmen in Deutschland, bieten eine SaaS-Lösung an, Kunde ist in Deutschland, wunderbar. Jetzt gleich im Fall, nur Kunden ist in der Tschechei oder in Polen. Funktioniert das gleich?
Ja, gute Frage. Die Frage des anwendbaren Rechts kann man jetzt aus deutscher Sicht sehen, muss man aus internationaler Sicht sehen. Da gibt es dann sozusagen internationale Übereinkommen darüber, erstens, welches Recht Anwendung findet, wenn nichts vereinbart ist, und zweitens, wo man gegebenenfalls klagen kann. Und so die, ich sag, ist sehr kompliziert. Gibt viele Kollegen, die damit ihr Geld verdienen, zu begutachten, wie das, und dann zu Gericht zu gehen, damit zu entscheiden, wo man zu Gericht geht, welches Recht dort Anwendung findet. Die Faustregel ist da, wo die Leistung erbracht wird. Und wenn es eine Cloud-Service mit Sitz in Deutschland ist und die Cloud in Deutschland ist, was ja auch nicht selbstverständlich ist, kann ja sonst wo sein, dann würde erstmal viel dafür sprechen, dass dann der deutsche Dienstleister sich tatsächlich auf deutsches Recht berufen kann. Aber auch da, es wird 1-3 kompliziert, wenn man dort nichts vereinbart. Schaffe ich mir einfach so große Risiken, die ich nicht haben möchte in meinem Projekt. Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn ich das gut kalkuliert habe vorher, aber dann muss ich es eben auch kalkulieren, dann muss ich mir das geprüft haben und gesagt haben, okay, der Deal ist so lukrativ und ich bin mir so sicher, dass ich am Ende aufs deutsche BGB zurückfalle und nicht auf den tschechischen Code Napoleon oder was auch immer die da haben, dass ich dieses Risiko eingehen kann. Aber im Prinzip tut man sich keinen Gefallen damit.
Wenn wir schon über Elefanten sprechen, fragt Clara, welche Fallstricke gibt es bei der Einbeziehung von allgemeinen Geschäftsbedingungen, AGB, in Verträge?
Genau, wir hatten ja letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen und kommen wir auch gleich nochmal dazu, was ist eigentlich sinnvolle AGB, also das Kleingedruckte, was bei der Reinigung an der Tür hängt, oder ein individueller Vertrag. Eines der und die AGB sind nichts weiter als ein Vertrag, auch das habe ich letztes Mal schon gesagt. Er muss nur in den, man sagt, die AGB müssen in den Vertrag einbezogen sein. Da gibt es nur zwei Voraussetzungen. Zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme, deshalb hängen die aus in der Wäscherei. Deshalb sind sie verlinkt in einem Online-Vertragsschluss. Das reicht auch. Deshalb sind sie vielleicht auf der Rückseite eines Formulars abgedruckt. Und Einverständnis. Das heißt, aus dem, was der Kunde sagt, muss sich ergeben, dass er mit der Geltung der AGB einverstanden ist. Zum Beispiel, indem er das Angebot unterschreibt, wo drunter steht, es gelten unsere AGB. Oder indem er den Klick macht bei Silberpaket jetzt buchen. Und da sind die AGB verlinkt. Wenn das aber nicht passiert, weil zum Beispiel der Kunde einfach diesen Satz, es gelten unsere AGB, durchstreicht, unterschreibt und dann wird munter losgearbeitet, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon kurz erwähnt, dann gelten die AGB nicht. Und das ist eigentlich das größte Risiko bei der Arbeit mit AGB in einem Vertrag, dass die Leute einfach, der Kunde das einfach durchstreicht oder man nicht bei seinen Angebotsformularen darauf achtet, dass die vernünftig dort verlinkt oder sogar beigefügt sind, dass man dokumentiert hat, was da jetzt im Einzelnen verlinkt ist in dem Zeitpunkt, wo man den Vertrag geschlossen hat. Also ein vernünftiges Formulardesign, Formulierung von Angeboten, die genau diesen Punkt beachtet, ist essentiell. Das ist eigentlich die größte Gefahr, der größte Fallstrick, wie die Clara fragt, bei der Arbeit mit AGB.
Und die also wie du gesagt hast, die Historisierung, also dass ich sozusagen sagen kann, der Vertrag wurde da und da geschlossen und da war auf der Website folgender Text verlinkt, dass ich das sozusagen nachweisen kann, oder?
Folgender Text verlinkt und folgendes PDF hinterlegt. Das muss ich dann, mein Vertragsmanagement muss das können, dass ich sozusagen dann jeweils dort auch dokumentationssicher klar habe, welche AGB jetzt da konkret hinterlegt worden waren oder hinterlegt waren. Weil im Zivilprozess, dem man ja kommen würde, wenn es dann darum geht, ob jetzt gut oder schlecht geleistet wurde, ob ein Haftungsfall eingetreten ist oder nicht, muss derjenige, der sich auf einen für ihn günstigen Umstand beruft, diesen Umstand beweisen können. Und wenn der Umstand ist, ja, wir haben einen Haftungsausschluss, dann werden die anderen immer rufen, ja, ist ja schön, dass du AGB hast, wo ein Haftungsausschluss drinsteht, aber weiß uns doch erstmal nach, dass wir mit der Geltung dieser AGB einverstanden waren. Und dann muss ich halt lückenlos dokumentiert haben, was ich damals mit denen vereinbart habe und welche AGB dort dem zugrunde gelegt haben.
Das heißt, klassisch wäre eine angehängte PDF in der E-Mail der Auftragsbestätigung wäre so eine Form von Dokumentation.
Ja, dann könnten wir jetzt lange diskutieren über die Beweisfähigkeit von E-Mails, aber das sollten wir jetzt nicht machen. Da würde ich auch kurz anregen, nicht allzu skeptisch zu sein, weil wenn zwei Parteien in einen Leistungsaustausch treten, dort monatlich Rechnungen geschrieben werden, die einen leisten, die anderen bezahlen. Und in einem Zivilprozess legt man dann diese E-Mail vor, wo genau das drinsteht. Ja, super, vielen Dank für eure Bestätigung. Hier nochmal alle Unterlagen mit den AGB. Dann zu sagen, wir haben es ja nur so gemacht und gar nicht deswegen, ist halt relativ unglaubwürdig. Da kommt dann natürlich dann auch ein Richter drauf, dass wahrscheinlich, wenn es diese Korrespondenz gegeben hat, das wohl auf dieses der Vertragsschluss ist, um den es geht. Also das ist, ja.
Was meinst du mit nicht so skeptisch? Also ob das dann ausreicht, E-Mail oder nicht?
Genau. Also wir haben immer, ich habe einmal im Monat diese Diskussion, reicht es denn jetzt per E-Mail und ist DocuSign ausreichend und müssen wir das nicht schriftlich haben und wie ist es jetzt mit den AGB und so? Ja, man muss es einmal ordentlich machen, aber man muss jetzt keine Angst davor haben, dass irgendwann einer sagt, man hätte die E-Mails gefälscht. Das ist ja der Vorwurf, der da drin steckt, wenn man sagt, nee, die E-Mail ist nicht legit. Ja.
Und also da wäre ja sozusagen der Punkt, wenn man sich auf Zusammenarbeit einigt, dann wird man nicht daran scheitern, dass diese E-Mail jetzt angezweifelt wird oder nicht. Sondern dann andere Probleme wahrscheinlich.
Genau, es ist halt bloß wie gesagt, ja, natürlich der Inhalt der Einigung, den muss man dann halt irgendwann nachweisen können. Aber da reicht's dann, wenn man sagt, ja hier, das ist das Auftragsformular, was du unterschrieben hast, sei es per DocuSign oder sonst wie. Und da waren das die AGB, die da damals dranhingen und als Anlage 2 beigefügt waren, je nachdem, wie der Vertrag ausgestaltet ist. Genau.
Ja. Wir kommen zum Punkt AGB versus individueller Vertrag. Jens fragt, wie ich in der Sendung gelernt habe, geht es vor allem um Abwägungen. Aber um es konkret zu machen, in welchen Fällen ist es sinnvoll, einen individuellen Vertrag statt AGB-basierter Verträge zu erstellen?
Ja, also die Antwort ist Massengeschäft versus Einzelvertrag. Also wenn ich mehr als 5 oder 10 Verträge im Jahr schließe über ein konkretes Produkt, dann ist es fast immer besser, AGB zu verwenden. Ich rate Mandanten auch sehr häufig dazu, selbst die aus Fairnessgründen oder weil sie finden, das ist die ehrlichere Art des Vertragsschlusses. Wir machen jetzt hier einen langen 16, 18, 20-seitigen Vertrag mit 11 Anlagen. Häufig ist es effizienter, diese Standardklauseln, das Standardprozedere in AGB zu gießen. Wie gesagt, inhaltlich ist es gar nichts anderes. Da steht genau dasselbe drin wie in so einem langen Vertrag. Einfach weil es deutlich weniger Diskussionen gibt mit dem Kleingedruckten. Ist einfach so. Ist manchmal nicht rational, weil es der Quatsch ist, wenn es ums Gleiche geht. Aber so ist einfach die Realität. Die Transaktionskosten sinken, wenn man das in AGB gießt. Gegenargument, wenn ich es nur mit den Siemens, Boschs und Amazons auf der anderen Seite zu tun habe, die sowieso oder noch schlimmer Automobilindustrie, die sowieso machen, was sie wollen und immer ihren eigenen Einkauf mit den eigenen Einkaufsbedingungen an den Start bringen werden und sich nie auf AGB einlassen, dann kann ich es auch gleich mit einem Vertrag probieren. Aber dann kann ich auch sagen, Leute, dann macht halt euren eigenen Vertrag, schickt den mir und dann gucke ich mir den an. Oder noch besser, ich weiche von meinen AGB nicht ab, aber die gelten als Dokument, aber natürlich können wir über einzelne Punkte sprechen. Dann sagt mir ganz konkret, welche 7 Punkte dir nicht gefallen, dann sprechen wir darüber und ich mache dir ein Angebot, wo wir unsere Einigung hinsichtlich dieser 7 Punkte berücksichtigen und das dann sozusagen in mein Angebot reinschreibe, aber dann bleiben trotzdem erstmal die AGB geltend. Ja, wenn ich individuelle Projekte habe, wo jedes anders ist, dann mag es auch sinnvoll sein, dann ist es manchmal nicht effizient, überhaupt AGB sich zu geben, sondern dann ist sowieso jeder Vertrag anders. Aber ehrlich gesagt, wenn wir hier über skalierbare Geschäftsmodelle sprechen, da ist es fast immer besser, auf solche Standards zu setzen. Aber wie dem auch sei, ob jetzt so ein langer Vertrag oder AGB, das ist die Vertragsgrundlage, auf der eure Geschäftsbeziehung mit all euren Kunden beruht. Gebt euch Mühe damit, dass die ordentlich sind. Optimiert die immer mal wieder, jetzt nicht jeden Monat, habe ich glaube letztes Mal gesagt, aber geht da ab und zu mal ran, reflektiert, was sind die Bedürfnisse der Kunden, wo meckern die immer, und da ranzugehen ist häufig lohnend.
Du würdest sagen, so 5 ist so deine Faustgröße.
Ja. Ja, ab 5 wird es sich wahrscheinlich lohnen, in manchen Fällen vielleicht erst ab 10 Verträge im Jahr ist eigentlich besser, auf AGB zu setzen. Es gibt Fälle, ja, da ist es so sensibel, dass man den Eindruck hat, wir streiten sowieso immer über jede Klausel, dann ist es vielleicht doch besser, das so einen langen Vertrag zu machen. Aber ehrlich gesagt, in den allermeisten Fällen, wo Mandanten zu mir kommen und sagen, warum sie das so machen, stellt sich dann später raus, dass sie sich eigentlich, also was, die kaufen sich Diskussionen ein über Klauseln, die sie sonst vielleicht nicht gehabt hätten. Ja.
Ich glaube, damit ist der Punkt auch schon umfassend abgehandelt, oder? Also da würde ich glauben, die zweite Frage bezieht sich eigentlich auf das Gleiche. Dann haben wir den Punkt klarer versus flexibler Vertrag. Anna fragt, danke für die schöne Sendung. Es hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Vielen Dank auch uns. Gleich vielen Dank zurück, dass du zugehört hast. Wie finde ich die richtige Balance zwischen einem klaren und einem flexiblen Vertrag? Worauf sollte ich besonders achten?
Ja, also da bin ich gar nicht so ganz sicher, wie wir das letzte Mal rübergebracht haben. Flexibilität ist ja so ein bisschen zweischneidig. Wenn Flexibilität in Richtung, wie es jetzt hier auch gemacht haben, als Kontrapunkt zur Unklarheit gesehen wird, dann würde ich immer der Klarheit vorzugeben. Ja, ich kann aber, ich muss immer dafür sorgen, dass der Vertrag möglichst klar ist und möglichst eindeutige Regelungen für bestimmte Szenarien enthält. Ja, die Frage, wie gehe ich mit Unwägbarkeiten um, Lieferengpässe, auf Lieferantenseite oder dann eben irgendwelche externen Umstände, die sich ändern oder Ausfall von Kollegen und so weiter. Also Punkte umgehen, die ich nicht bei der Vertragsverhandlung berücksichtigt habe, dann ist es eigentlich keine Frage des flexiblen Vertrages, sondern dann ist es eher eine Frage der klaren Regelung oder möglichst von Anhaltspunkten dafür, was der Vertrag eigentlich für diesen Punkt regeln will. Flexibilität im Sinne von aufstocken können, Upsales machen oder vielleicht aus Kundensicht auch mal, wenn nichts zu tun ist, jetzt nicht den Retainer bezahlen müssen, sondern einfach die Leute nicht bezahlen zu müssen, etc., ist eigentlich auch kein Kontrapunkt zu Klarheit. Ist im Gegenteil. Man kann flexible Verträge machen, mit klaren Regelungen. Insofern war ich dann gar nicht mehr so sicher, ob das so richtig eigentlich wirklich so ein guter Kontrapunkt ist, dieses klar versus flexibel.
Martin, wäre das nicht eher Pragmatismus im Vergleich zu korrekt?
Ja, ich glaube, so einen Punkt hatten wir auch. Genauigkeit sozusagen, müssen wir jetzt wirklich jeden einzelnen Fall regeln. Aus Sicht des die Ex-Post-Sicht, ja, jetzt ist das Kind hier im Brunnen, wie regeln wir das? Da ist natürlich schön, wenn man genau den Fall geregelt hat. Die Erfahrung zeigt, der Fall ist nie so geregelt, den man jetzt nun gerade dort hat. Und der Versuch, jeden möglichen erdenklichen Fall zu regeln, führt zu deutlich höheren Transaktionskosten, weil es einfach Streit bei Vertragsverhandlungen darüber über alle möglichen Fälle gibt, die gar nicht eintreten. Insofern hast du recht. ja, dort Flexibilität oder einfach ein Gerüst zu schaffen, der pragmatische Entscheidungen erlaubt im Sinne des Vertrages, sozusagen während der Vertragslaufzeit, ist immer besser als den Versuch zu unternehmen, jeden einzelnen Fall dort abzudecken.
Ich glaube, wir hatten die Logik als aus dem Risikomanagement genommen, das letzte Mal, wo es letztendlich um Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe ging. Und ich glaube, das ist so die Guidance, auf die wir uns gemeinsam so ein bisschen geeinigt hatten, zu sagen, was tritt denn überhaupt, was ist denn wahrscheinlich, dass es eintritt und was ist existenziell als Schaden? Und das sind die Punkte, um die es darum geht, die zu regeln. Also das habe ich zumindest so als Erinnerung mitgenommen.
Genau.
Die nächste Frage von Tom. Was mir besonders gut in der Sendung gefallen hat, war das Thema Interessenskonflikt des beratenden, begleitenden Anwalts. Was sind die besten Strategien, um die Verhandlung über strittige Klauseln zu verkürzen, ohne Qualität zu verlieren? Wie gehe ich mit einem Kunden um, der bei Standardverträgen auf viele individuelle Anpassungen besteht?
Tja, sage ich mal. Wenn ich eine Klausel für mich als essentiell identifiziert habe, nehmen wir mal einen Haftungsausschluss für einen konkreten Fall oder nehmen wir bei Mitwirkung, dass ich bestimmte Voraussetzungen geschaffen haben möchte auf Kundenseite, ohne die ich nicht anfange zu arbeiten oder so, ja. Und der Kunde möchte das aber nicht, weil er schon weiß, dass er das nicht schaffen wird. Dann zu sagen, da finden wir dann schon eine Lösung und wer weiß, ob der Fall überhaupt eintritt, ist keine gute Idee, wenn wir jetzt schon wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Eintritt relativ hoch ist, ja, wie du es gerade gesagt hast, ob Schaden oder nicht, aber ein Szenario, wo schon beide davon ausgehen, dass das sein kann, ungeregelt zu lassen, ist Quatsch. Dann muss ich dort die Zeit investieren und nach einem vernünftigen Kompromiss an der Klausel forschen, den suchen und finden. Und das habe ich letztes Mal schon gesagt, es gibt immer Kompromisse, es gibt immer schlaue Regelungen, wie man bestimmte Risiken mitigieren kann, wie man damit umgehen kann, wo man vielleicht dem Kunden oder dem Lieferanten entgegenkommen kann an anderer Stelle. Also ganz häufig gibt es einfach Möglichkeiten, damit umzugehen. Die setzen dann eben auch wieder Erfahrung voraus und ein bisschen in Szenarien denken. Was kann denn jetzt wirklich passieren? Die Zusatzfrage, wie gehe ich mit einem Kunden um, der immer nicklig ist, der alles Mögliche kritisiert, das Wichtigste ist, das zu erkennen. Das Wichtigste ist, von Anfang an zu sehen, dass dort jemand ist, der 3 Punkte mitbringt, dann beantworten wir die 3 Punkte, er dann mit den nächsten 3 Punkten kommt und auf unseren vorsichtigen Hinweis, dass wir doch jetzt eigentlich dachten, wir seien schon durch, sagt, nee, da kommt noch ganz viel anderes. Da immer Stopp machen und sagen, also ich möchte jetzt von euch ein abschließendes Dokument haben mit Punkten, die für euch nicht gangbar sind und das Commitment, dass wenn wir über diese Punkte Einigkeit erzielt haben, dass wir dann den Vertrag auch schließen können. Und wenn die Leute zu einem solchen Commitment nicht bereit sind, dann ist es möglicherweise schon ein Warnzeichen, ja, zu sagen, also ob das jetzt was wird, wenn die nicht bereit sind zu sagen, worüber sie überhaupt mit uns sprechen wollen, und dann sollte man sich extra kritisch überlegen, ob es wert ist, so viel Zeit in den Kunden reinzustecken. Ich habe auch schon gesagt, Mandanten empfohlen, wenn es jetzt nicht der Riesendeal ist, den Mandanten empfohlen zu sagen, gib denen 5 Punkte. Sie dürfen 5 Punkte sagen, über die sprecht ihr auch ernsthaft, aber nicht mehr. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir so meine Vertragsprüfungen anschaue, wo ich gebeten bin, sehr genau zu prüfen und jetzt nicht nur die allerschlimmsten Risiken rauszufiltern, es fällt einem erstaunlich leicht, die 5 Punkte zu identifizieren, die wirklich, wirklich crucial sind und bei den anderen zu sagen, ehrlich gesagt, könnt ihr schon machen. Ja, also das ist zum Beispiel eine Strategie, wo man den Kunden, das kann ja auch auf Lieferantenseite sein, wenn es der Vertrag vom Kunden kommt, versuchen kann zu zähmen, auch das eigene Business vertraut machen mit den Kosten, die da entstehen. Ja, wenn die dann immer wieder oder die eigenen Legal-Leute oder Datenschützer sind ja auch immer gern genommene, angeblich schwierige Zeitgenossen, ja, denen zu sagen, okay, das können wir jetzt alles diskutieren. Heißt aber erstens, dass wir einen Monat wieder verlieren oder zwei oder drei, wo wir keinen Umsatz machen werden. Und zweitens, dass es die externen oder internen Kosten auslösen wird. Das hilft schon auch manchmal auf beiden Seiten.
Mhm. Das war ja besonders der Aspekt Interessenskonflikt, wenn ein Berater auf Zeit bezahlt wird, der sozusagen ein Interesse daran hat, dass die Verhandlungen länger dauern, weil das seine Rechnung größer macht. Was gibt es dafür? Du hast letztes Mal schon gesagt, da kann man auch mal explizit darauf hinweisen. Gibt es da irgendwas, was dir noch dazu einfällt?
Naja, es ist ja, also erstens muss ich mir mit meinem eigenen Berater klar darüber sein. Und ein nicht nur ein Gefühl haben, sondern idealerweise aufgrund von Erfahrung mit diesem Berater, mit dem Anwalt oder der Anwältin, das paar Mal durchexerziert zu haben mit ein paar Kunden oder ein paar Lieferanten, dass die genau das nicht machen. Ne? Also denen klare Ansagen zu machen, schaut, wir wollen jetzt nicht jedes erdenkliche Risiko wissen, sondern wir wollen die Punkte, die für uns wirklich, wirklich kritisch sind, auch nur besprechen mit den anderen. Strategien zu entwickeln, wie man, was wir zum Beispiel Mandanten immer anbieten, ist, wir machen euch eine Vertragsfassung, die ihr zurückschickt, wo die Kommentare drin sind für die Gegenseite, die noch Gegenseite, die Gleichvertragspartner, ja, wo wir genau regeln, wie wir es gerne hätten. Und dann machen wir euch aber noch eine Mail, die ihr bitte nicht, auch nicht aus Versehen weiterleitet an die anderen, wo wir noch mal ein paar Kommentare drin haben, wo noch mal ein paar Punkte drin sind, die vielleicht zusätzliche Risiken sind. Bevor ihr die Vertragsversion rausschickt, geht ihr einmal durch diese Risiken und hakt sie intern ab, ob das für euch gangbar ist. Und dann haben wir vielleicht nur noch 5 oder 6 oder 2 Punkte, die wir überhaupt mit den anderen besprechen müssen. So kriegt man es, glaube ich, schon in den Griff. Auf der Gegenseite, wenn die anderen das so zu machen scheinen, da kann man nur appellieren und häufig, wenn das dann schon so festgefahren ist und man dann wirklich unter Anwälten dort redet, man kann immer einen Schritt zurückgehen. Man sollte sich immer die Kommunikationsebene Business to Business offen halten, nicht den Anwälten alles überlassen, sondern diese Kommunikationsebene muss immer da sein und dann zu sagen, also Kinders, wir haben jetzt wieder 2,5 Stunden an dieser Klausel gesessen. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, überschaubar ist. Aber wir können auch nicht jedes Mal nachgeben. Wenn ihr dieses Spiel weiterspielen wollt, dann müssen wir an der Preisschraube drehen. Oder dann können wir unseren Zeitplan nicht einhalten. Ja, das geht schon auch.
Ja, ich glaube, der Due Diligence-Bereich ist auch ein Bereich, in dem das sehr häufig vorkommt, dass dann sozusagen diese Zeit explodiert, die in bestimmte Risiken und Bewertungen irgendwie reingeht. Jetzt nicht nur beim klassischen Vertrag zwischen Anbieter, sondern auch, wenn es um Beurteilungen im M&A-Umfeld geht, da hast du ja den gleichen Effekt.
Ja, identisch, ja.
Genau, die nächste Frage bezieht sich auf das Thema Wertschätzung. Also das ist so eine sehr pauschale Frage. Peter sagt, wie kann ich sicherstellen, dass ein Vertrag auch bei unvorhergesehenen Umständen rechtlich flexibel bleibt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe, weil das ist so eine alles und nichts Frage irgendwie.
Ja, ich kann ja mal sagen, wie ich sie verstanden habe. Okay. Also nach dem Motto, wie kann ich sicherstellen, dass der Vertrag, den ich habe, der jetzt alle möglichen Umstände regelt, auch dann gut ist, wenn was eintritt, was wir eigentlich gar nicht bedacht haben. Da gibt es natürlich Klauseln, ihr kennt sie alle, diese höhere Gewaltklauseln, ja, die streiken dann da vor dem Fabriktor und die können nicht liefern, so, ja, da, wo keiner was dafür kann und nach menschlichem Ermessen man auch nicht damit rechnen konnte. Sowas kann helfen, bloß es gibt ehrlich gesagt dem Besteller ja gar keine Sicherheit. Und viele werden sagen, also sorry, wenn du für die, ich mache jetzt ein Beispiel, AfD druckst und deshalb bestreikt wirst, dann ist es schon in deiner Sphäre. Was kann ich dafür? Dann druck halt woanders. Da gibt's ja schon Klauseln. Was er aber eigentlich anspricht, sind einfach Szenarien, die niemand im Blick hatte. Und da ist es essentiell, dass der Vertrag insgesamt ein guter Vertrag ist, der widerspruchsfrei die Risiken auf die einzelnen Sphären verteilt. Ja, und ich kann immer schauen, ist es jetzt eher ein Risiko auf Kunden oder eher ein Risiko auf Anbieterseite, und dann das in dem Szenario, was ich mich befinde, dann eben zuordnen. Ja, Lieferengpässe ist ein Szenario auf Anbieterseite. Meine IT hat sich geändert auf Kundenseite. Ja, wird im Zweifel ein Kundenthema sein. Und dass ich aber, was ich halt viel sehe, ist, irgendwelche Leute kopieren sich irgendwelche Vorlagen zusammen und dann passt halt Ziffer 3 nicht zu für Ziffer 5. Und diese Linie zu ziehen, ist faktisch gar nicht möglich. Wer soll denn da jetzt für irgendwas verantwortlich sein? Da steht dann oben, der Dienstleister ist dafür verantwortlich, dass die Software läuft. Und unten steht irgendwas von Rudimentäres von Mitwirkungspflichten, was dem eigentlich zu widersprechen scheint. Und dann bist du genau da drin, wo du, was man nicht mehr weiß. Deshalb ist schon wichtig, darauf achten wir auch, wenn wir Verträge verhandeln, dass man immer den Blick aufs Ganze hat und schaut, geht der Vertrag insgesamt auf? Macht es überhaupt Sinn? Oder ich habe, glaube ich, letztes Mal auch erzählt, es muss irgendwie in das Korsett des BGB passen. Ich kann nicht denken, es sei ein Mietvertrag und regeln was von Abnahme. Ja, da wird man immer Schwierigkeiten haben. Oder nur, wenn man das wirklich vernünftig sich durchdacht hat. Weil darauf fällt natürlich dann auch so ein Fall zurück, dass ich dann schaue, wie ist es denn jetzt eigentlich im BGB geregelt, wenn der Vertrag nichts dazu enthält. Aber da muss ich halt irgendwie schon gucken, wo ich gucken muss. Und das muss sich aus dem Vertrag ergeben.
Okay. Dann springe ich mal weiter in den Punkt Vertragsinhalt. Patrick, du springst immer rein, wenn du noch was dazu hinterfragen möchtest. Klar. Sophia sagt, ich weiß, die Antwort ist wahrscheinlich, es kommt drauf an, aber welche Klauseln sollten unbedingt in je einem B2B-Vertrag enthalten sein, um spätere Konflikte zu vermeiden?
Also es kommt nicht drauf an, weil was wirklich, wirklich immer wichtig ist, ist die Leistungsdefinition. Leistungsdefinition, ja, Preis, der ist nun immer drin, der wird selten offen sein, der wird auch häufig sehr viel Hirnschmalz reingetan, wie man da Preisklauseln machen kann. Aber die Definition dessen, was jetzt wirklich geschuldet ist, was die Software können soll, die ich da miete, kaufe, whatever, ist wirklich das Wichtigste und ist es, wo am meisten Konflikte entstehen einfach. Zweite Thema ist, hat von dir schon angesprochen, das Thema Mitwirkungspflichten oder ich nenne es fast lieber Abgrenzung von Verantwortlichkeiten. Wer muss für welche Voraussetzung sorgen, damit mein Vertrag überhaupt sozusagen geschlossen oder durchgeführt werden kann. Das sind die beiden wesentlichen Punkte neben dem Preis, die geregelt sein müssen, die immer in jedem Vertrag drin sein müssen. Und vor allem, also sowohl Leistungspflichten als auch Mitwirkungspflichten sind häufig nur rudimentär, viel zu wenig geregelt. SEO-Leistungen. Wir machen SEO. Ein SEO-Vertrag. Da ist nichts geregelt, was die jetzt eigentlich machen sollen. Also da haben wir schon viel gesehen. Und wenn ich dann in die Einzelpunkte gehe, na klar, könnte ich jetzt eine Abstufung machen, aber da hat dann Sophia schon recht, dass es drauf ankommt, was das für ein Vertrag ist. Häufig Lizenzbestimmungen, darüber entsteht Streit, dass wirklich klar ist, was darf ich jetzt? Darf ich die Software ummodeln und resalen? Solche Sachen. Aber schon eigentlich meistens geregelt. Und dann natürlich das Thema Termine, Fristen, Pönalen. Wie verbindlich sind die wirklich? Solche Sachen. Da hilft insgesamt nur, wäre mein Tipp auch schon gesagt, in Szenarien denken, was sind so die Fälle, die typischerweise eintreten können. Da muss der Vertrag eine Antwort geben darauf. Und das sind so die Sachen.
Das Thema Mitwirkungspflichten ist so ein sehr spannendes, weil es ja häufig sehr einseitig formuliert wird, also der Lieferant liefert ABC, aber um zu liefern, braucht er vom Kunden jetzt bestimmte Sachen. Und die Frage ist ja, jetzt gibt's Streit, weil nicht das geliefert wurde, was vereinbart war, aber der Lieferant sagt ja, aber ich brauche ja von dir 1, 2, 3 und meistens ist ja zu dem Zeitpunkt, wo der Streit entsteht, ist sozusagen die Lieferung nicht, hat nicht stattgefunden oder nur eingeschränkt stattgefunden. Und jetzt sagt der Kunde im Extremfall, ich möchte jetzt raus aus dem Vertrag.
Ja.
Wie verhindern geht wahrscheinlich, also ist schwierig eventuell, aber wenn man sich zu dem, also es gibt ja eventuell auch Gründe, die dahinter liegen. Also wenn der Kunde jetzt auf einmal raus will, dann was ist denn der Grund? Also will er die Leistung nicht mehr oder ist er mit den liefernden Personen nicht zufrieden? Hat sich da irgendetwas im Geschäftsmodell geändert? Also die Situation, die man erlebt, ist, er will raus und ich möchte aber als Dienstleister doch trotzdem noch für das bezahlt werden, was ich eigentlich hätte liefern sollen.
Genau, dann ist häufig die Mitwirkungspflicht nachher der Rettungsanker des Anbieters, aber eigentlich ist der Vorwurf ja Schlechtleistung, Schlecht- oder Nichtleistung. Ne, der sagt jetzt, so ist ja dein Fall, der sagt jetzt, naja, also ihr solltet das bei mir implementieren, habt ihr nicht gemacht. Dann kommt der Dienstleister und sagt, ja, weil ihr, schau mal in Anlage C, da haben wir extra die Mitwirkungspflichten geregelt, das und das nicht gemacht habt. Also auch hier vorher überlegen, was sind so die typischen Fälle, auch immer lernen aus den schiefgegangenen Projekten und das dann sozusagen regeln. Und dann gibt natürlich der Vertrag, jetzt wieder aus Anbietersicht gedacht, die Möglichkeit, diese Fälle zu regeln, letztlich für Incentives auf Kundenseite zu sorgen, dass der diese Mitwirkungspflichten einhält. Dass auch wenn da jetzt der Leiter der IT-Abteilung wechselt, der darauf keinen Bock hat auf das Produkt oder dieses Projekt und deshalb da boykottiert, dass dann muss das Szenario im Vertrag sein, ihr zahlt aber dann schon mal trotzdem. Ja, also was ich ganz oft mache, ist Vertrag beginnt mit Vertragsschluss, Zahlungspflicht beginnt mit, ich sag mal, Bereitstellung oder Abnahme, je nachdem, was für Vertrag ist, spätestens aber in 3 Monaten. Das sozusagen, wenn der Kunde es nicht schafft, in den 3 Monaten seine Mitwirkungspflicht zu erfüllen, die Voraussetzung zu schaffen, kann auch ein Jahr sein, je nach Projekt, klar, ja, dann ist es sein Bier. Und dann kann man wiederum regeln, wie der Anbieter dabei unterstützen muss und so weiter. Aber es geht immer darum, Verträge sind ja auch immer Incentivierungsmittel. Ne? Also, ich meine, die ganze Leistung wird ja nur erbracht, damit bezahlt wird. Und so kann man es eben bei der Abgrenzung von Verantwortlichkeiten auch denken, zu sagen, also jeder muss eben seinen Share beitragen. Und wenn du es nicht machst, ja, ich habe den ganzen Akquiseaufwand getrieben, ich habe das ganze Projekt bereitgestellt, ich habe hier ein Team übrigens von 10 Leuten sitzen, die jetzt anfangen wollen zu entwickeln, die ich bezahlen muss. Da musst du dann jedenfalls mal Summe X davon übernehmen, zum Beispiel die Hälfte, solange bis du so weit bist und erst dann alles. Ne? Also, dass man solche Regelungen trifft, setzt voraus, dass man sich überlegt, woran kann eine termingerechte Lieferung scheitern, worüber kann da Streit bestehen. Aber Punkte sind es, worüber man mitdenken kann, um Mitwirkungspflichten tatsächlich durchsetzbar zu machen.
Ja, ich möchte gerne das Thema Streit, da möchte ich ein bisschen nachhaken. Ihr habt das vielleicht auch selber mal ein paar Mal erlebt, ich sicherlich. Man befindet sich in einer Situation. De andere partij is niet zeer glücklich, neemt een Anwalt. En de Anwalt schrijft hier een schönen Brief. En de Anwalt van die andere Seite is zeer geschikt in communiceren. En dat werd alles zo geschreven alsof dat het einde der Welt für dich is. Dat is löst een große emotionele Reaktion aus. Und oft werden solche Briefe dann auch geschrieben, dass die Leute irgendwie zum Handeln gefördert werden für X, Y und Z. Wie kann man da auf eine logische Art umgehen mit diesen Emotionen? Weil wenn jemanden gedroht wird, oh, ich nehme sie für gerecht und dann kommen sie ins Gefängnis. Oh ja, schön, aber letztendlich, das möchte ich nicht so gerne. Was jetzt? Ja.
Also leiste ich schnell, obwohl ich gar nicht kann, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, dass ich gar nicht kann. Also, ja, das Thema Emotionen ist ein schwieriges in diesen Fällen. Anwälte sollten normalerweise dazu beitragen, die Emotionen, die ja da sind, eher runterzukochen und nicht durch Flammenwerfer auf das schon ein bisschen lodernde Ölfass nochmal drauf zu tun. Gleichwohl habe ich natürlich auch ich schon Schreiben geschrieben, wo drin steht, warum jetzt das Ende der Welt ist und warum, wenn die nicht jetzt sofort bis Frist nächsten Mittwoch leisten oder jedenfalls mal sagen, wie sie gedenken, die Leistung zu erbringen, wir hier vom Vertrag zurücktreten werden und Schadensersatz und so weiter. Es hilft, mehrere Ebenen der Kommunikation aufrechtzuerhalten. Nicht umsonst gibt es in Verträgen, wo es um viel geht, Eskalationsmechanismen, ja, Paragraph 17, Eskalation, und da stehen dann verschiedene Stufen der Eskalation, habt ihr alle schon gesehen, drin. Da tauchen die Anwälte gar nicht auf, sondern das Letzte ist dann C-Level, muss dann da jetzt das regeln. Und die Hoffnung ist, dass man an irgendeinem Punkt an Leute gerät, die Emotionen draußen lassen können. Und das können die Anwälte sein, da hilft es häufig, wenn die mal miteinander sprechen, manchmal sogar ohne die Mandanten, dass man sagt, das geht dann immer los mit, Frau Kollegin, ich glaube, Sie sind da nicht richtig informiert worden. Aus unserer Sicht stellt sich das vielmehr so dar. Aus Sicht meiner Mandanten merkt man übrigens auch immer schön, ob das die Meinung des Anwalts ist oder die Meinung der Mandanten. Also wenn jemand sagt, aus Sicht meiner Mandanten ist, dann hat man den schon fast gewonnen, weil er dann schon einräumt, dass es sein kann, dass das nicht stimmt. Aber manchmal hilft es eben auch, um Vertrauen aufzubauen, zu signalisieren, dass man da, dass einem bewusst ist, dass man möglicherweise nicht alles weiß. Und das natürlich ist natürlich unser Leben und ist auch das Leben des CEO, ja, der nur eine Seite dargestellt bekommt. Und diese Sichten zusammenzuführen in einem in der Schieflage befindlichen Projekt ist dann eben auch ein Teil der Aufgabe von externen Beratern oder Teil derjenigen, die dann da weiter oben in der Eskalationsstufe sind, um zu gucken, wie man das jetzt nochmal regeln kann.
Aber was wäre denn so eine emotionale Hilfe zu sagen, also wenn jemand sagt, du kommst jetzt ins Gefängnis und so, dann gibt es da so Limits, wo du sagst, naja, es ist ja ein Haftungsausschluss drin, der kann jetzt nicht einfach mal so durch, ich trete vom Vertrag zurück, irgendwie umschifft werden oder so.
Ich kann mich auch noch gut erinnern, vor ein paar Wochen, oder nein, sogar noch ein bisschen länger zurück. Ich war in die Ferien bei die Seenplatte, nördlich von Berlin. Und bin dann, alles sehr schön, bin irgendwo gefahren. Man durfde zo 80, 90 km/h varen, 80, zo een golf hinter mir, drukken. En plötzlich kom ik bij een dorf aan en daar steht zo een schönes blitzgerät. Flop. Oké, kakke is passiert. Paar monaten später heb ik dan boesgeld aanzeigen bekommen, oder wie dat zou dan ook genau in mijn huis. Zuerst habe ich gedacht, oh, und einfach wie alles so dargestellt ist, hat alles das sehr seriös angesehen. Und dann, weil ich das so schnell durchgelesen habe, habe ich gedacht, ich habe mehr als 30 km/h gefahren an einen Ort oder innenorts. Und das ist nicht sehr gut. Herzrasen, bla 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 bla. Bin dann runtergekommen und habe das Ganze nochmals gelesen und dann habe ich irgendwo gesehen, sie sind 18 km/h zu schnell gefahren innerorts. Und dann habe ich gedacht, oh ja, das sind nur 70 Euro, ist doch egal. Aber was ich eigentlich so von dieser Erfahrung mitgenommen habe, ist, einfach so die, die Darstellung und die emotionele Auslösung, die so etwas hat, das kann, das hat so einen Einfluss von das Handeln von einfach vom Gegenüber. Und da geht man für mich schon fast wieder in die ähnliche Richtung wie bei Verhandlungen, wie wir vor 4 Wochen gesprochen haben, geht man von so einem Win-Win-Situation oder Ansatz an, oder ist es ich gewinne, du verlierst?
Ja, also dein Beispiel, was man daraus mitnehmen kann, ist sicher einmal durchatmen, zweimal lesen. Das ist sicherlich immer ratsam. Und Anwaltsschreiben, ich meine, vernünftige Anwaltsschreiben kann man ja anders als den Bußgeldbescheid, den du aus Mecklenburg-Vorpommern bekommen hast, auch lesen. Also ich kann ja solche Bußgeldbescheide nicht verstehen, obwohl ich ja das studiert habe. Das heißt, da ist schon mal die Grundvoraussetzung eine bessere, dass man den Vorwurf dort erkennt. Also wenn in einem Business-Kontext ein Schreiben reinflattert, wo tatsächlich die Drohung ist, du gehst ins Gefängnis, wenn du das nicht machst, dann ist, das ist kein gutes Business. Dann sollte man schon gucken, dass man da rauskommt. Das ist Unsinn. Also der Vorwurf, der da drin steckt, ist ja, das kann ja eigentlich nur Betrug sein. Ja, man habe sich sozusagen eingelassen, so in diesem Zusammenhang mag ich das schon mal gesehen haben, man habe sozusagen Leistung versprochen, obwohl man wusste, dass man sie nicht einhalten kann. Das sei doch strafbar nach 263 StGB und deshalb so. Aber in allen halbwegs seriösen Verhandlungen spielt es keine Rolle. Das heißt, diese Emotionalität hat man nicht. Und wenn, dann braucht man einen Berater an der Seite, die einem sagen, also das ist jetzt sehr dick aufgetragen, es kann nicht passieren. Es gibt keine Konstellation, wo man in einem normalen B2B-SaaS-Umfeld in den Knast geht, weil man seine Leistung nicht erbracht hat. Also kann schon mal nicht vorkommen. Ja, aber auch wenn es eben weniger gravierende, persönlich gravierende Drohungen sind, so zum Beispiel wir kündigen, ja, oder wir gehen aus dem Vertrag raus, wenn du nicht bist, dann und dann treten wir zurück und fordern die 250.000, die wir euch schon bezahlt haben, zurück. Das ist natürlich, kann natürlich auch ein Unternehmen in die Insolvenz treiben, wenn es ein großer Kunde ist, wo das passiert. Das kann natürlich schon schlaflose Nächte bereiten. Aber auch da, Schritt zurück. Was wollen die jetzt wirklich? Und das aufnehmen und zu versuchen, möglicherweise mit anderen Leuten, ob intern oder extern, dazu zu Lösungen zu kommen. Also das ist der einzige Punkt, wie man da die Emotionalität versuchen kann rauszunehmen. Wenn man in insbesondere kleineren Unternehmen da schon zwei Hitzköpfe hat, jeweils die Geschäftsführer auf beiden Seiten und der Vorwurf im Raum steht, der wollte mich hier von Anfang an übers Kreuz legen. Ich wusste, das hätten wir nicht machen sollen und so weiter. Dann kann es auch sinnvoll sein zu schauen, wie man da jetzt gesichtswahrend und halbwegs mit einem blauen Auge davonkommt und nicht gutem Geld schlechtem hinterherwirft, je nachdem, auf welcher Seite man sitzt, wobei das gute Geld auf beiden Seiten sitzen kann. Ja, der Aufwand, den man dann treibt, um das Projekt noch zu retten, mag dann eben auch schwierig sein. Und ich meine, wir haben, bei uns kommen ja, wenn man nicht auf der Vertragsverhandlungssituation ist, sondern eben später sehen wir ja nur die kruden Fälle. Ja, wir kriegen im Schnitt alle 2 Wochen, würde ich sagen, ein in der Schieflage befindliches IT-Projekt. Das macht gar nicht so sehr ich, sondern die Litigators bei uns, die sich das dann anschauen. Und natürlich die Schreiben, mit denen die da kommen, sind immer Rücktrittsandrohungen, Schadensersatzandrohungen und so weiter. Also da sehe ich, und alle diese Fälle sind irgendwie ausgegangen. Und in den aller wenigsten Fällen kommt es dazu Gerichtsverfahren, wo man fürchten muss, dass einem das Leben kostet oder jedenfalls mal die Company kostet. Insofern für die allermeisten Fälle lassen sich vernünftige Lösungen finden, und da braucht man halt nur jemanden an der Seite, der schnell in der Lage ist, den Sachverhalt aufzuklären. Daran fehlt es fast immer. Und dann schnell in der Lage ist, da beruhigend einzuwirken, sagen wir so.
Sehr gut. Bei mir ist die Verbindung gerade ein bisschen schlecht. Ich hoffe, dass es an mir liegt und nicht an euch. Aber Martin ist gerade weg. Oder
echt? Nee, ich bin da. Nee. Ich sehe dich leicht verkrisselt.
Ja.
Liebe Grüße ins Motel One.
Eigentlich ist die Verbindung da hervorragend. Ich bin hauptsächlich gerne deswegen auch da, weil da immer so 160 Mbit mindestens anliegen. Aber schon bei meinem Test am Anfang halt war ich nur bei 50. Da habe ich mir gedacht, reicht das? Aber das kriegen wir noch hin.
Das Gute ist, wir sind schon die
Fragen durch. Ja, hier gibt es noch das
bei dem Stunde, Pascal.
Wolltest du mich jetzt gerade abwürgen, Patrick?
Nö. Ich sage nur, wenn die Verbindung jetzt so schlecht wird, wir sind zum Glück schon bei der Stunde, aber wenn du noch eine coole Frage hast, dann biete.
Ja. Es sind noch zwei Punkte, die so in diesem Bereich offen sind. Das eine ist das Thema geistiges Eigentum und das andere ist das Thema vertrauliche Informationen. Das waren noch zwei Punkte, wo ich mir gedacht habe, das wäre vielleicht noch ganz spannend, darauf kurz einzugehen. Aber danach können wir gerne zum Schluss kommen.
Zum Bier übergehen.
Soll ich die Frage nochmal genau vorlesen? Oder?
Ja, ich glaube, ich kann es jedenfalls das Nutzungsrechte-Thema kurz versuchen kurz zu machen. Die Frage kurz sozusagen zusammengefasst. Was muss man beachten bei der Verhandlung von Nutzungsrechten, geistigem Eigentum, von Intellectual Property? Gibt es da irgendwelche Vorgaben? Also essentiell ist, dass mein Angebot klar ist darin, was der Kunde an Rechten bekommt. Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, bei einer SaaS-Lösung kriegt der Kunde gar nichts an Nutzungsrechten. Da kann man, damit er irgendwas liest in dem Vertrag, eine Klausel Nutzungsrechte reinschreiben und die beschränkt sich aber darauf, zu sagen, dass der Kunde berechtigt ist, mit x Usern oder je nachdem, was das für ein Deal ist, die Software über das Internet als SaaS-Lösung zu nutzen. Und dann vielleicht klarzustellen, dass er eben keinen Quellcode bekommt, dass er keine Bearbeitungsrechte bekommt, dass er keine Vervielfältigungsrechte bekommt und. Ist ein Punkt, der aus dem Angebot, und da meine ich jetzt nicht das schriftliche Angebot mit dem Preis, sondern aus meinem Offer an alle Kunden klar wird. Und dann kann man darüber sprechen, welche Rechte an irgendwelchen Implementierungsprogrammierungen oder an APIs, die dann noch geschaffen werden müssen, bestehen sollen. Und natürlich ist dann immer der Wunsch der Kunden, dass sie alle Rechte daran kriegen und wenn sie doch da nach Aufwand bezahlen. Aber das muss klar sein und dann sind auch die Verhandlungen über solche Lizenzrechte ehrlich gesagt relativ überschaubar. Schief wird es häufig, wenn da unterschiedliche Erwartungen bestehen. Ja, und dann ein Punkt, aber der führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, ist das Thema Sicherheit des Kunden, was ist, wenn ihr pleite geht? Und ich habe das jetzt gerade hier implementiert. Da gibt es dann so Escrow Agreements. Das ist ein bisschen höheres REC, auch jetzt nicht Rocket Science, aber das ist etwas, wo man nochmal ein bisschen nachschauen muss. Und je nachdem, ob man antizipiert, dass das für eine Vielzahl von Kunden relevant ist, kann man das auch sozusagen schon mit anbieten, dass man sagt, also ihr kriegt den Quellcode nicht. Ihr kriegt auch keine Vervielfältigungsrechte, aber für den Fall 1, 2, 3 sollt ihr doch Zugriff bekommen. Genau, das ist vielleicht viel mehr und so allgemeine Guidelines zu Nutzungsrechten ist schwierig.
Vertraulichkeit als letztes Thema.
Genau,
also ich tausche vertrauliche Informationen aus. Wie kann ich sicher sein, dass die auch vertraulich bleiben?
Ja. Da gehen die Meinungen unter Vertragsjuristen auseinander, wie wichtig solche Vertraulichkeitsklauseln oder überhaupt NDAs eigentlich sind. Ich beobachte ja manchmal, dass Leute mit mir nicht sprechen wollen, ohne ein NDA unterzeichnet zu haben, wo ich sage, Leute, ich mache mich strafbar, wenn ich selbst in der Mandatsanbahnung über eure Geheimnisse rede. Aber ja, im Businessbereich macht es schon Sinn, eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu unterschreiben. Wer damit viel zu tun hat, sollte sich einmal das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz anschauen. In dem GG, da sind die Voraussetzungen drin, die man braucht, damit ein Geschäftsgeheimnis als solches anerkannt wird. Es müssen sozusagen ein Mindestmaß an Vertraulichkeit gewahrt sein und dazu zählt, dass man mit seinen Vertragspartnern die in Berührung mit Geschäftsgeheimnissen kommen, entsprechende Vereinbarungen trifft, dass sie die nicht weiter verbreiten dürfen und dort ein Minimum an Leuten nur Zugriff drauf haben. Ja, das ist ein Maßstab. Und sonst erkennt man sehr leicht, ob wie wichtig die Vertraulichkeit wirklich ist. Wenn nämlich eine Vertragsstrafe drinsteht in der Vertraulichkeitsvereinbarung, dann ist es ernst gemeint, dann halten sich auch alle dran. Wenn keine drinsteht, dann ist man ja auf Schadensersatz angewiesen und die Geltendmachung von Schadensersatz angewiesen, falls jetzt doch vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit oder an Dritte geraten. Und diesen Schaden, der genau darauf beruht, den kann man nur sehr schwer beziffern. Deshalb sind Vertragsstrafen essentiell, wenn es wirklich, wirklich wichtig ist. Das heißt, solche Vertraulichkeitsvereinbarungen oder Vertraulichkeitsklauseln, Geschäftsgeheimnisschutzklauseln in Verträgen winke ich häufig durch, wenn keine Vertragsstrafe drin ist, weil sie dann häufig praktisch sanktionsfrei bleiben, wenn man doch verstößt dagegen. Andersherum rate ich mal dann schon auf die Vertragsstrafe zu bestehen. Das ist dann aber etwas, wo sich viele schwer tun, zu unterschreiben, weil man dann kann man, wenn man da auf der Seite derer ist, die auf die Vertragsstrafe bestehen wollen, den Zeigefinger heben und sagen, naja, liebe Leute, wenn ihr eure Mitarbeiter nicht im Griff habt, wer sagt mir denn, dass ihr sie im Griff habt, wenn sie ihre Leistung erbringen sollen? Wenn ihr so wenig Vertrauen habt in eure Leute, dass die jetzt damit losgehen und unsere Produkte nachbauen oder nach China verkaufen, dann kann ich euch nicht auf meine Server lassen, dann kann ich euch nicht vertrauen, hier diesen businesskritischen Prozess bei mir umzusetzen mit eurem Tool. Also da ist dann meist Ruhe. Sagen wir mal so generell oder pauschal, wie es geht, beantwortet die Frage nach den Best Practices im Schutz vertraulicher Informationen.
Also das wäre dann so der letzte große Elefant eigentlich in dieser Sendung, das Thema Schaden, also Vertragsstrafe bei vertraulicher Information, weil das klang mir jetzt so, als dass das ein Punkt ist, der eigentlich immer zur Diskussion führt.
Ja, also der Elefant ist eigentlich generell die Geltendmachung von Schadensersatz. Also jetzt unabhängig von worauf der Schaden basiert, ob er daran liegt, dass schlecht geleistet wurde, die Software schlecht ist oder daran basiert, dass die Software zu spät eingeführt worden ist, Termine nicht eingehalten worden sind oder dass vertrauliche Informationen preisgegeben worden sind. Im deutschen Schadensersatzrecht ist es so, dass nur bezifferbarer Schaden, der kausal auf sozusagen die Pflichtverletzung zurückgeht, erstattet werden kann. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, wer sich auf einen für ihn positiven Umstand beruft, muss den beweisen können. Das heißt, ich muss Kausalität nachweisen und ich muss den Eintritt des Schadens nachweisen. Und das wird mir schwerfallen in vielen Fällen, weil entgangener Gewinn kann Schaden sein, aber entgangener Gewinn kann auch an schlechtem Wetter liegen oder an schlechter Performance. Muss nicht daran liegen, dass die Software zu spät oder zu schlecht eingeführt worden ist. Also Schadensersatzprozesse im Softwarebereich sind extrem undankbar und das ist vielleicht schon noch ein wichtiger Punkt zum Schluss, deshalb Vertragsstrafen oder generell Pönalen heißen sie ja auch, ne, in SLAs zum Beispiel, haben halt den Vorteil, dass man über das Verschulden nicht sprechen muss oder über das Vorliegen einer Pflichtverletzung. Ich schaue einfach, sind die SLAs eingehalten? Nö, sind sie nicht. Deshalb habe ich halt jetzt hier eine Vertragsstrafe zu zahlen. Ja, ist das Geheimnis nach außen gedrungen? Kann man nachweisen, dass jemand diese Präsentation ins Internet gestellt hat? Wenn ja, habe ich diese Vertragsstrafe einfach einen Anspruch da drauf. Und deshalb sind Vertragsstrafen schon ein Instrument, auch Incentivierung hatten wir vorhin, die Leute zu vernünftigen Verhalten innerhalb des Vertrages anzuhalten, weil es eben sehr, sehr schwer ist, ernsthaft Schäden nachzuweisen.
Was für ein schönes Schlusswort. Patrick, hast du noch was dazu hinzuzufügen?
Heute nicht.
Heute nicht. Vielen Dank, Martin, für deine Zeit. Ich freue mich drauf, wenn wir nächstes Jahr gemeinsam auf Tour gehen und nochmal solche Vorträge und Gespräche live vor Ort haben werden.
Bin gespannt.
Ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Restwoche und wir hören uns 2 Wochen wieder mit dem nächsten Thema. Ich glaube, es geht um Invoicing, wenn ich mich recht erinnere.
Genau.
In diesem Sinne, eine schöne Zeit. Und ich werde hier nochmal kurz das Bild suchen. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis bald. Danke euch. Ciao, ciao.